Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und ganz herzlich willkommen am späten Sonntagabend. Alles Wichtige vom Sport hat gleich Oka Gundel für Sie.
Guten Abend auch von mir.
Es könnte knapp werden übermorgen im Bundestag, wo ja über das geplante gigantische Finanzpaket abgestimmt werden soll. Und dafür braucht es nicht nur die Stimmen der möglichen Koalition von Union und SPD, sondern auch die der Grünen. Da sollte möglichst keiner mehr aus der Reihe tanzen oder plötzlich doch noch die Richtung wechseln. Und weil es so eilig ist, hat sich der Haushaltsausschuss heute ausnahmsweise außer der Reihe getroffen. Was dabei rauskam, weiß Dominik Hebestreit.
Die Flure, menschenleer, die Büros verwaist. Ein normaler Sonntag im Abgeordnetenhaus des Bundestages. Vermeintlich, denn am Mittag beginnt die Sondersitzung des Haushaltsausschusses. An einem Sonntag, das hat Seltenheitswert. Viele Abgeordnete sind digital zugeschaltet. Sie beraten über hunderte Milliarden neue Schulden. Im Eiltempo beklagt die Opposition.
Denn die Frage, was wir da nun am Dienstag im Plenum beschließen sollen, ist nicht wirklich bis in die Details geklärt. Es sind Begriffe nicht klar gemacht worden, was ist wirklich Infrastruktur.
Wir haben also die Situation, es wird mit viel Geld geworfen, ohne wirklich zu sagen, wie kann man Probleme lösen.
Wir haben heute, wie erwartet, eine leider historische Sitzung im negativen Sinne erlebt. Unabhängig von den unglaublichen materiellen und verfassungsrechtlichen Fragen kam noch die Hektik der Schweinsgalopp hinzu.
Doppelt so lange wie geplant. Nach mehr als 4 Stunden geht der Gesetzentwurf mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen durch. Nächste Station am Dienstag, die namentliche Abstimmung im Bundestag. CDU-Chef Merz ist im Bericht aus Berlin zuversichtlich, dass im Parlament die Zweidrittelmehrheit steht.
Es wird knapp, aber es wird gehen. Es gibt in allen 3 Fraktionen natürlich auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber diese Chance, die sollten wir nicht ungenutzt liegen lassen. Es ist eine große Chance für unser Land und wirklich auch ein Wechsel der Politik.
Letzte Hürde wird der Bundesrat am Freitag. Dort braucht es auch die Zustimmung aus Bayern. Die Freien Wähler wollen bislang nicht mitgehen.
Wenn da viele Milliarden ausgegeben werden sollen, dann darf es nicht einfach nur ein Schuldenmilliardengrab werden, sondern da muss auch der dringend notwendige Politikwechsel für unser Land über zwingende Reformen organisiert werden.
Wir werden miteinander noch mal reden, aber gehen Sie davon aus, dass es an Bayern sicher nicht scheitern wird.
Den Durchbruch zwischen CSU und Freien Wählern soll morgen ein Koalitionsausschuss bringen. Erst dann käme eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat zustande und Friedrich Merz dem Kanzleramt einen entscheidenden Schritt näher.
Es stinkt schon mal zum Himmel, wenn diejenigen, die unser Land im Alltag am Laufen halten, plötzlich streiken, wie hier in Berlin. Die Folgen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst in den vergangenen Wochen waren ja überall sehr sicht- und auch spürbar. Ob bei der Stadtreinigung, in Kitas oder Krankenhäusern. Und bevor morgen die neue Arbeitswoche losgeht, ist die große Frage, gibt es heute noch einen Durchbruch für immerhin 2,5 Millionen Beschäftigte? Ja, fragen wir direkt nach in Potsdam bei Jacqueline Pivon. Jacqueline, wie groß sind die Chancen, dass man sich heute noch einigt?
Ja, also ich würde sagen, man spürt hier in Potsdam im Kongresshotel so ein vorsichtiges Aufeinanderzugehen. Das kann man zumindest schon sagen. Am frühen Abend gab es hier das Signal von Arbeitgeberseite, wurde gesagt, es liegt jetzt ein Vorschlag der Gewerkschaften vor, wo man wohl von den Maximalforderungen, die es anfänglich gab, abgerückt ist. Was das genau ist und welche Zahlen da im Spiel sind, das verrät man uns natürlich nicht. Da lässt sich niemand in die Karten gucken. Aber von Arbeitgeberseite hieß es, es sei ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht natürlich um die Knackpunkte, einmal die Höhe, also die Tariferhöhung, wie hoch wird sie ausfallen. Das ist für viele Kommunen vor allem ein großes Thema, weil viele klamme Kassen haben. Aber der noch viel größere Knackpunkt, das sind die geforderten 3 freien Tage. Da haben die Kommunen ein sehr großes Problem damit, weil, das sagen sie, am Ende würde das vielleicht bedeuten, dass sie Leistungen einschränken müssten. Also zum Beispiel beim Bürgerservice die Öffnungszeiten verkürzen oder wie auch immer, weil sie es dann nicht mehr darstellen könnten. Also das ist noch ein ganz dickes Brett, was hier in Potsdam gebohrt werden muss. Wir hören, es wird wohl eine lange Nacht. Darauf stellen sich hier alle ein. Und von Gewerkschaftsseite ist auch zu hören gewesen, auch ein Abbruch der Gespräche ist hier noch nicht vom Tisch. Wir werden also alle noch Geduld haben müssen.
Also noch alles offen. Vielen Dank nach Potsdam, Jacqueline Pivon. Und wir schauen nach Nordmazedonien. In diesem Gebäude wurden mindestens 59, vor allem junge Menschen, in einer vermeintlich unbeschwerten Partynacht gerade aus dem Leben gerissen. 1500 Menschen feierten bei einem Konzert, als plötzlich ein Feuer ausbrach. Eine Tragödie, offenbar ausgelöst durch Pyrotechnik. Von unermesslicher Trauer sprach Regierungschef Mikorski heute. Über Entsetzen, Schock und Wut nach dieser Katastrophe berichtet Nikolaus Neumeier.
Maria hat die Katastrophe überlebt. Sie hat Glück gehabt, doch ihre Schwester ist in den Flammen umgekommen. Das Feuer brach aus, alle fingen an zu schreien und zu rufen, raus, raus. Aber leider gab es nur einen Ausgang und 1500 Menschen waren drinnen. Dann fingen alle an, sich gegenseitig zu schubsen und ich machte mich auf den Weg zum Ausgang. Vor einem Krankenhaus, Menschen voller Trauer. Eltern, die ihre Kinder verloren haben, sind wütend auf Disco-Besitzer und Behörden. Ich hatte nur ein Kind, eins, nur eins, und sie haben es mir genommen. 2.30 Uhr in der Nacht, Handyvideos von Konzertbesuchern zeigen den Moment, als die Katastrophe beginnt. Neben den Musikern werden pyrotechnisch erzeugte Funken Richtung Decke gesprüht. Die gerät dadurch in Brand. Kurz darauf steht das gesamte Haus in Flammen in der nordmazedonischen Stadt Kocani. Vor allem junge Menschen sind in dem Club. Die Verletzten, es sind mehr als 150, werden von Rettungskräften, aber auch von freiwilligen Helfern mit ihren Privatfahrzeugen in Krankenhäuser gefahren, auch außerhalb der Stadt. Am Unglücksort hat die Polizei mit den Ermittlungen begonnen. Schnell machen Spekulationen die Runde. Die Sicherheitsmaßnahmen im Club hätten nicht den Standards entsprochen, so soll es zu wenig Fluchtwege gegeben haben. Inzwischen hat der Innenminister die Festnahme von 15 Personen bestätigt, darunter der Clubbetreiber und der Konzertorganisator. Sie sollen sich die Lizenz zum Betrieb der Disco gekauft haben. Ein Fall von Korruption.
Und zurück nach Deutschland. Es ist Zeit für den Sport bei uns und die Fußball-Bundesliga. Orca, das war ja schon wirklich ein besonderer Sonntag heute.
Ja, absolut. Denn dieser Fußballsonntag begann ziemlich ruckelig. Normalerweise ist ja 15.30 Uhr eine heilige Anstoßzeit. Der Anpfiff beim Spiel Bochum gegen Eintracht Frankfurt hatte allerdings ordentlich Verspätung, 50 Minuten genauer gesagt. Warum? Weil die Eintracht-Ultras im Gästeblock durch aufgehängte Banner Flucht- und Rettungswege blockiert hatten und sich weigerten, sie wieder abzuhängen. Und zwar so hartnäckig, dass der Schiedsrichter laut darüber nachdachte, das Spiel sogar komplett abzusagen.
Erst als sich Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche höchstpersönlich zum Gästeblock begibt, kommt Bewegung rein. Die Banner gehen runter, der Anpfiff folgt 50 Minuten später.
Ja, ist natürlich eine ungewohnte Situation. Man fährt dann schon nochmal runter. Wir haben dann nochmal ein Warm-up gehabt. Von daher hat sich alles nur ein bisschen verzögert. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Fokus dann auf dem Spiel behalten haben.
Aber die erste Chance gehört den Hausherren in Blau. Über die linke Seite kombiniert der VfL zum einlaufenden Matusz Bero. Bochum gleich drin in der Partie. Aber auch die Gäste finden immer besser ins Spiel und nehmen so richtig Fahrt auf. Und bei diesem Mann wird's schnell. Ekitike, Bochums Timo Horn ist da. Die Eintracht bekannt für ihre Konterstärke, der VfL dagegen sehr konteranfällig. Und genau das zeigt die junge Eintracht. Bahoya und Skiri mit Übersicht und Timing für den Dänen. Horn pariert, Rasmus Christensen im Nachschuss. Der rechte Verteidiger unbedrängt zur Führung. Keine 5 Minuten später, wieder die Gäste mit Mario Götze auf Ekitike. Diesmal über die linke Seite, hat den Blick für den blitzschnellen Bahoya. 2:0, Jean-Matteo Bahoya, völlig frei vom Tor, bereits zum Sieg in der Europa League am Donnerstag mit seinem Premierentreffer. Und heute macht der 19-Jährige in der Liga weiter, der Franzose vielleicht der nächste Shootingstar der Eintracht. Bochum hält dennoch dagegen, brennt kurz vor der Pause auf den Anschluss, aber Frankfurts Kawa Santos pariert und feiert sich zurecht. Er vertritt die verletzte Nummer 1 Kevin Trapp im Frankfurter Tor. im zweiten Durchgang. Bochum bleibt mutig. Der eingewechselte Gerrit Holtmann setzt sich durch und buxiert die Flanke ins Tor. Bochums Mut wird belohnt. Bis zuletzt drängt Bochum auf den Ausgleich. Aber in der letzten Minute der Nachspielzeit Eintracht Frankfurt mit dem Tor durch Michy Batshuayi zum Sieg. Auch dank einer ganz starken Leistung ihres Keepers Kawa Santosch.
Rückschlag also für Bochum im Abstiegskampf. Und das war gleichzeitig ein Aufruf für zwei andere Teams, die unten drin stehen. Im Kellerduell nämlich traf Heidenheim auf Holstein Kiel. Letzter gegen Vorletzter, schlechter geht's also nicht. Beide wollten das Momentum nutzen, um wieder ranzurobben an das rettende Ufer namens Klassenerhalt. Heidenheim hat's geschafft. Ein Sieg wie eine Erlösung.
Der arme Sirlord Conte, erdrückt von seinen Mannschaftskollegen. Aber das ist der Ausdruck für Heidenheimer Erleichterung nach 93 Minuten.
Es sind am Ende zwar nur 3 Punkte, aber es gibt einfach Hoffnung, Glaube. Glaube auch an die eigene Stärke, Glaube an die Heimstärke. Es war kein einfaches Spiel, keine einfache Situation.
Heidenheim hatte zuvor 9 Spiele in Folge nicht gewonnen, war Tabellenletzter. Doch schon in der ersten Hälfte sind die Gastgeber von Beginn an hochkonzentriert. Nach einigen vielversprechenden Möglichkeiten ist es Marvin Pieringer, der zum 1:0 trifft. Der 6. Saisontreffer von Heidenheims Top-Torschützen. Ein wichtiger Treffer, auch das schnelle 2:0 nach der Pause. Wieder trifft ein Stürmer, diesmal Budu Tsivtsivadze in der 47. Minute. Mit 96,19 Stundenkilometer donnert er die Kugel in die Maschen. Marcel Raps Kieler mit dem 2. Treffer kalt erwischt. Der Kieler Trainer zieht alle Register, verteilt einen Taktikzettel, der von seinem Team offenbar beherzigt wird. Die Gäste stärker und mit dem Anschlusstreffer durch Phil Harris in der 87. Minute. Es wird nochmal richtig spannend.
So ein Spiel kann dann nochmal wackeln, aber es ist uns heute nicht passiert, sondern wir haben dann nach vorne gespielt. Die Mannschaft hat die Köpfe nicht hängen lassen und hat das gesehen, was man erreichen kann und nicht, was man verlieren kann. Und das war halt unser Motto ein Stück weit.
Denn dann kommt der Moment von Sirlord Conte, das erlösende 3:1 für Heidenheim. Alle Dämme brechen auf der Ostalb. Der erste FC Heidenheim hat wieder Hoffnung in Sachen Klassenerhalt.
Und von ganz unten nach ganz oben, dort sind sich im Grunde alle einig, Bayern wird Meister und Leverkusen kehrt wieder zurück auf die klassische Vizekusen-Position. Wobei die Mannschaft von Xabi Alonso nach dem kleinen Ausrutscher der Bayern gestern gegen Union heute noch mal die Chance hatte, den Abstand auf den Spitzenreiter zu verkürzen. Und das haben sie auch getan mit einem sehr späten Sieg in Stuttgart.
Bayer Leverkusen kann es immer noch. Ein Siegtreffer kurz vor dem Ende. Ein Spiel drehen, 3 Punkte aus Stuttgart mitnehmen und auf die Bayern Boden gut machen.
Der Glaube, der ist immer da bei der Truppe. Ich glaube, man hat es auch wieder gesehen. Ich glaube, wir haben schon viele Widerstände heute gehabt.
Der VfB ohne 30 Millionen Mann. Dennis Undorf dafür mit Ermedin Demirovic nach einer Viertelstunde die Stuttgarter Führung. Die Sehnsucht der Schwaben, endlich mal Leverkusen zu bezwingen, besonders groß. Auch nach dem Wechsel sah es lange gut aus. Nick Woldemade mit Platz, Zeit und Übersicht. 2:0 VfB. Jeremy Frimpong brachte den Meister wieder ran. Der Anschluss für Bayer. Doch nur 5 Minuten später legte der VfB wieder nach. Unter Mithilfe von Leverkusens Xhaka das 3:1. Ganz starker Auftritt der Stuttgarter nach 4 Spielen ohne Sieg.
Ja, eine Erklärung ist schon die, dass wir nach den 2-0-Führungen insbesondere zu schnell die Gegentore bekommen. Ja, ich glaube, nach dem 2-0 hat es 8 Minuten gedauert und nach dem 3-1 hat es 5 Minuten gedauert. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Art, wie die Tore fallen, schon brutal sind.
Es wurde kurios. Die 68. Minute, Piero Hincapié, das 2:3. 5 Minuten vor dem Ende, dann sogar noch der Ausgleich. Angelo Stiller unglücklich ins eigene Tor. 90:4, Patrick Schick, Leverkusens Lucky Punch.
Ja, uns ist es natürlich bewusst, wie die Tabelle aussieht. Aber je mehr man auf andere guckt, desto mehr verliert man auch den Fokus auf sich selber und auf das, was man selber machen muss. Und deswegen unser Job sollte immer erledigt werden. Danach kann man gucken, wie es am Ende aussieht. Aber wir versuchen einfach, unsere Punkte zu sammeln.
Leverkusen und Xabi Alonso kommen den Bayern ein bisschen näher.
So ist es und so sieht es aus in der Tabelle. Die Bayern weiter ganz vorne, aber eben nur noch 6 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. 24 Punkte sind ja noch zu vergeben. Mainz behauptet Platz 3, aber die Eintracht jetzt punktgleich dahinter. Stuttgart rutscht ab auf Rang 10 in der Abstiegszone. Bochum auf dem Relegationsplatz. Heidenheim und Kiel tauschen die Plätze. Und da noch eine traurige Meldung aus der Welt des Fußballs. Die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen ist tot. Sie starb gestern mit nur 56 Jahren an Krebs. Empathisch und erfolgreich, das war Doris Fitschen, unvergessen ihre sportlichen Sternstunden. Mit nur 20 Jahren war sie dabei, als Deutschland 1989 zum ersten Mal Europameister wurde. Viele weitere Titel und Trophäen folgten, international und auch national. Ihr größter Triumph als Teammanagerin der Nationalmannschaft war der Olympiasieg 2016 in Rio. Zuletzt kümmerte sie sich um die Weiterentwicklung des Frauenfußballs. Mit Doris Fitschen verliert der deutsche Fußball eine seiner größten Persönlichkeiten.
Wohl kaum eine Serie steht so sehr für den amerikanischen Körperkult der 90er Jahre wie Baywatch. Und sie wurde im knallroten Badeanzug zum plakativen Sexsymbol. Playboy-Fotos und private Skandalvideos haben das Image von Pamela Anderson geprägt. Inzwischen ist das Pin-Up-Girl von damals Ende 50. Aber was heißt das in der Welt des Showbusiness? Darum geht's im neuen Kinofilm The Last Showgirl. Nicht ihre eigene Geschichte, aber eine, die sehr gut zu der ihren passt. Gregor Vossilus berichtet.
Haben Sie was vorbereitet?
Ja, natürlich. Ich bin Tänzerin.
Glitzer, Glamour, Lächeln, Tanzen, das ist ihre Welt. Shelley ist seit über 30 Jahren Showgirl in Las Vegas. Doch ihre Welt fällt von einem auf den anderen Tag in sich zusammen. Ihre Show wird gecancelt.
Unsere Show ist legendär.
Ja, aber das Razzle Dazzle ist das Alte. Es ist die letzte Show dieser Art auf dem Strip.
Sie ist ein Dinosaurier, Shelley.
Als schwer besetzbarer Dinosaurier galt zuletzt auch Hauptdarstellerin Pamela Anderson. Der einzige Playboy-Star und Männerschwarm ist mittlerweile 57. Das Hadern mit der verblassenden Schönheit und der Karriereknick. Selten verschmolzen Realität und Filmrolle so wie hier.
Sich schön zu fühlen ist überwältigend. Ich kann mir ein Leben ohne einfach nicht vorstellen. Ich find's Wahnsinn, dass ich es bin, die seit so vielen Jahren da oben steht. Dass ich es bin, die Leute sehen wollen.
Sehen wollte die Welt Pamela Anderson in den 80ern und 90ern immer und überall. Mit der Serie Baywatch avancierte die Kanadierin zum Sexsymbol. In den letzten Jahren war es still um sie. The Last Showgirl ist ihre mutigste und beste Rolle. Anderson zeigt sich hier ungeschminkt, zerbrechlich, wirkt dabei immer authentisch. Genauso wie Jamie Lee Curtis als Shelleys beste Freundin. Die Oscar-Preisträgerin macht mit extra viel Gesichtsbräuner sogar Donald Trump Konkurrenz.
Ganz ehrlich, es ärgert mich, dass du mich für verantwortungslos hältst. Das will ich nicht. Ich überlege sogar, mich privat Renten zu versichern.
Oh, ich glaube, dafür bist du inzwischen zu alt.
Okay, wenn du meinst. Ich meine, du kennst mich. Ich mach mein Geld.
Nicht alles funkelt in The Last Showgirl. Die Handlung ist vorhersehbar, manche Dialoge schwach. Und doch funktioniert der Film auch als düsteres Porträt einer Glitzerwelt, die ihre Mitarbeiter wegwirft wie leere Batterien, wenn sich die Zeiten ändern. Alles in allem starkes US-Charakterkino, rau, ehrlich und trotz aller Tristesse hoffnungsvoll.
Tja, The Last Showgirl. Keine Hollywood-Fiktion, sondern ganz real ist die Zerstörung, die wir gerade in den USA sehen, nach den verheerenden Tornados, Thomas.
Ja, es ist eine ganze Serie von Tornados, die sich ereignet haben. Die entstehen ja aus Gewittern heraus und die Folgen, die sind natürlich dramatisch, wenn man Bilder aus den Bundesstaaten wie Oklahoma, Arkansas oder Tennessee sieht, dann ist das wirklich sehr dramatisch. Wir haben hunderttausende Haushalte ohne Strom, mindestens 34 Todesopfer sind in der Zwischenzeit gezählt worden. Warum ist das dort so heftig? Nun, wir sehen ein Satellitenbild und in diesem Bereich, Da haben sich über eine Länge von 1500 Kilometern intensive Gewitter entwickelt. Und in solchen Gewittern können dort Tornados entstehen. Warum ist das so heftig? Weil wir zwei unterschiedliche Luftmassen haben. In Iowa beispielsweise nur 4 Grad Höchsttemperatur und zur gleichen Zeit über 30 Grad in Zentralflorida, wo diese großen Gegensätze aufeinandertreffen. Da entstehen eben solche Gewitterwolken. Bei uns in Europa und insbesondere in Deutschland viel ruhiger. Wir haben ja im Süden heute noch Regen und teilweise Schnee gehabt. Das zieht sich zurück. Wir haben eine schwache Kaltfront, die arbeitet sich in den nächsten Stunden südwärts vor, aber da steckt kaum Regen drin. Es wird ruhiger. Der Himmel klart morgen im Laufe des Tages auf. Die Sonne nimmt zu. Warum? Weil wir mehr Hochdruckeinfluss haben. Aber nachts ist es natürlich noch kühl, durchaus frostig, bis minus 4 Grad. Und tagsüber dann schon zweistellige Werte im Westen. Im Osten ist es noch etwas kühler, aber die weiteren Aussichten, da kann ich schon versprechen, es geht aufwärts. Es wird frühlingshaft mit viel Sonnenschein in den nächsten Tagen. Und die 18 Grad sind dann am Mittwoch ja schon auf jeden Fall drin.
Ja, das klingt doch gut. Dankeschön, Thomas. Ja, und das war's schon wieder von uns. Morgen startet Jesse Wellmer mit Ihnen in eine neue Tagesthemenwoche.
Und hier geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente.
Genau, damit sagen wir Tschüss und bis bald. Machen Sie es gut. Bis bald.